Podcast, der Stadtlohn-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Mein Name ist Angelika Gebe und mir sitzt heute Markus Fennemann gegenüber. Hi Markus.
Hi Angelika.
Vielleicht kannst du dich ja einmal vorstellen. Ich glaube, nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer du bist, aber einige müssten dich schon kennen.
Ja, mein Name ist Markus Fennemann. Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Töchtern und arbeite hier im Rathaus der Stadt in der Kämmerei und bin jetzt seit Anfang Juli der Leiter der Feuerwehr Stadtlohn.
Genau. Was hast du davor gemacht? Also du bist ja schon längere Zeit bei der Feuerwehr.
Genau, werden jetzt im Januar 35 Jahre, dass ich dabei bin. Genau.
Okay, das ist schon einiges. Du warst ja davor stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr. Und welche Erfahrungen aus der Zeit oder Aufgaben, die du schon übernehmen musstest, kannst du jetzt quasi in deiner neuen Position gut gebrauchen?
Ja, ich habe halt schon viele Aufgaben aus dem Bereich Verwaltung übernommen, also Datenpflege, Einsatzberichte eingeben, Statistiken auswerten und den Bereich Ausbildung hatte ich unter mir und das sind alles so Dinge, die fließen natürlich jetzt ein und wir werden da sicherlich das eine oder andere noch jetzt mit meinen beiden Stellvertretern und anderen Leuten aufteilen müssen,
ja.
Weil ich ja jetzt auch andere Sachen dann noch übernehmen muss. Aber viele von den Sachen können natürlich dann erstmal so weiter damit einfließen.
Wer sind jetzt deine Stellvertreter? Vielleicht kannst du das auch einmal kurz sagen.
Das ist einmal der Carsten Kuglatz. Mhm. Der war jetzt auch schon seit einigen Jahren stellvertretender Wehrführer mit mir zusammen. Und neu ist jetzt der Niklas Hessling. Der war bis Anfang Juli dann der Stadtjugendfeuerwehrrat, also hat die Jugendfeuerwehr geleitet und ist jetzt dann zum stellvertretenden Leiter aufgestiegen.
Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du viele administrative Aufgaben auch schon als Stellvertreter übernommen hast und jetzt als Leiter kommt da wahrscheinlich auch noch einiges dazu. Ist das so, dass man als Leiter, oder ich frage jetzt nur aus reinem Interesse, als Leiter dann eher die organisatorischen Aufgaben übernimmt? Oder bist du auch bei den Einsätzen nach wie vor dabei? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, man hat natürlich sehr viel organisatorische Sachen zu regeln. Ich möchte auf jeden Fall auch weiterhin bei den Einsätzen mit dabei sein, weil das ist ja auch so das A und O, warum man in die Feuerwehr gegangen ist.
Genau.
Und da habe ich mir also vorgenommen, das auch weiterhin so zu machen. Und
ja.
Das ist so, dass es als in der Suppe nur Verwaltung wäre ein bisschen langweilig.
Ja, wollte ich gerade sagen, es wäre wahrscheinlich ein bisschen langweilig für dich. Ja, was motiviert dich denn persönlich nach so vielen Jahren bei der Feuerwehr die neue Rolle anzutreten oder hat dich motiviert? Du bist ja jetzt schon ein paar Monate im Einsatz.
Ja, also irgendwie hat sich das so ergeben. Man war ja schon jetzt länger dann in so einer Führungsposition und irgendwann war klar, dass mein Vorgänger Günther Webers dann auch aufhört. Und ja, da wurde man von dem einen oder anderen angesprochen, die dann gesagt haben, man sieht einen in dieser Position. Und ja, man hat sich das Ganze dann halt natürlich auch gut überlegt und mit der Familie gesprochen, ob das alles zeitlich auch funktioniert.
Ja.
Und ja, dann ist man irgendwann zu dem Entschluss gekommen, das zu machen.
Spricht man das dann auch in einer großen Runde an? Also fragt man irgendwie, ob die anderen auch damit einverstanden wären? Ich meine, am Ende beschließt die Politik das ja, aber wie läuft das feuerwehrintern ab?
Ja, also es wird ja, die komplette Feuerwehr wird auch gefragt. Letztendlich die Entscheidung trifft der Rat.
Genau.
Aber die bekommen einen Vorschlag und da wird also vorher dann die komplette Feuerwehr angehört und man holt sich dann da eben ein Meinungsbild und daraufhin wird dann eben dieser Beschluss gefasst.
Also standen deine Kollegen auch hinter dir?
Ja.
Wie hat sich aus deiner Sicht die Feuerwehrarbeit oder die Arbeit bei der Feuerwehr im Laufe der vergangenen Jahre verändert oder hat sie sich überhaupt verändert?
Na, sie hat sich schon sehr stark verändert. Die Art der Einsätze hat sich geändert. Mittlerweile ist also der Anteil der eigentlichen Brände beträgt ungefähr noch ein Viertel oder ein Fünftel der Einsätze.
Oh, okay.
Wir haben also viel mehr zu tun mit sogenannten technischen Hilfeleistungen. gerade auch jetzt in Zeiten des Klimawandels.
Was sind technische Hilfeleistungen? Also für das zum Beispiel?
Das sind Verkehrsunfälle, sind Türöffnungen. Wir unterstützen oft den Rettungsdienst bei Patiententransporten und eben auch solche Sachen wie Sturmeinsätze, Hochwasser, Unwetter. Das hat also deutlich zugenommen in den letzten Jahren. Mhm. Und natürlich ist die Arbeit an sich, es gibt immer mehr Vorschriften, auch in Richtung Arbeitssicherheit, in Richtung Dokumentation von vielen Sachen. Der Verwaltungsaufwand, der ist deutlich größer geworden in den letzten Jahren.
Also ist das dann auch eine zusätzliche Belastung, oder?
Ja, genau. Ja. Und das sind natürlich alles wichtige und richtige Sachen, auch gerade so in Richtung Arbeitsschutz.
Ja.
Aber es ist natürlich immer dann auch mit entsprechendem Aufwand verbunden und muss dann eben auch gemacht werden.
Richtig. Und wie sieht das bei dir zeitlich aus? Also du hast ja hier auch eine Vollzeittätigkeit. Und wie vereinbarst du das dann mit deiner Tätigkeit bei der Feuerwehr? Funktioniert das gut oder...
Nein, das funktioniert ganz gut. Also der große Vorteil ist natürlich, dass ich, wenn ich mal ganz kurzfristig irgendwas regeln muss, kann ich das natürlich jetzt auch dann während der Arbeitszeit machen. Aber den Großteil erledige ich natürlich dann auch irgendwo in der Freizeit, so wie vorher auch. Und aber es ist natürlich schon ein großer Vorteil, wenn man dann hier auch die Verwaltungsspitze hinter sich hat.
Ja.
Es ist ja letzten Endes auch eine Pflichtaufgabe einer Kommune.
Genau.
Es ist ja anders wie bei anderen Vereinen zum Beispiel. Die Stadt muss das ja auch leisten und von daher ist es auch wichtig, dass man da die Unterstützung dann bekommt.
Richtig. Vor allem ist es auch eine wichtige Tätigkeit. Gibt es denn besondere Projekte oder Schwerpunkte, die du als neuer Leiter in den kommenden Jahren angehen möchtest?
Besondere Schwerpunkte, also wir sind ja im Moment schon auf einem ganz guten Stand. Wir haben ja vor 5 Jahren unsere neue Wache bekommen. Wir werden in den nächsten Jahren an unserem Fahrzeugpark noch die ein oder andere Ersatzbeschaffung machen müssen, weil die Fahrzeuge natürlich auch nach und nach in die Jahre kommen. Und da wird sicherlich das ein oder andere anstehen. Aber wichtig ist auch, dass wir uns in Richtung Digitalisierung zum Beispiel weiter bewegen, gerade um diesen ganzen Aufwand mit der Verwaltung so ein bisschen zu entschlanken und oder verschlanken und einfach auch andere Leute, die bislang noch nicht so an Aufgaben gebunden waren, da ein bisschen mehr mit einzubeziehen, damit da auch bei den Leuten die Motivation steigt. Wenn man die von Anfang an mit einbezieht in gewisse Aufgaben, dann steigt auch die Motivation.
Ja. Du sprachst gerade von Digitalisierung. Hast du ein konkretes Beispiel?
Ja, wir müssen ja, wie gesagt, viel dokumentieren, auch unsere ganzen Einsätze.
Das macht ihr alles noch schriftlich auf Papier?
Ja, das machen wir schon, das machen wir schon schriftlich noch auf Papier, aber das Ganze muss dann natürlich auch in eine Software eingegeben werden, weil wir am Jahresende auch viele Statistiken machen müssen.
Ja.
Es wird genau ausgewertet, wann waren wir bei welchem Einsatz, mit wie vielen Leuten vor Ort. Und das sind alles so Sachen, da kann man sicherlich noch das ein oder andere erleichtern und auch solche Sachen wie Terminverwaltung für die Feuerwehrleute. Da gibt es mittlerweile auch digitalere Lösungen und da wollen wir auch hinkommen.
Hört sich gut an. Die Einsatzzahlen sind ja in den vergangenen Jahren gestiegen. Ich glaube, im Jahr 2023 waren es auf jeden Fall über 200 Einsätze. Gibt es konkrete Pläne, um die Einsatzbereitschaft in den nächsten Jahren sicherzustellen?
Ja, das ist natürlich auch immer so ein Prozess, den man immer anpassen muss. Wir haben natürlich, weil wir eine rein freiwillige Feuerwehr sind, können wir nicht genau planen, immer wie viele Leute sind jetzt wann vor Ort.
Ja.
Und wir haben natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, anders als vor 20 oder 30 Jahren, nicht den ganzen Tag hier vor Ort sind, sondern auch viele auswärts arbeiten, ihre Ausbildung machen. Und von daher schauen wir uns das dann immer an. Dafür machen wir auch diese ganzen Statistiken, um sagen zu können, wir haben zum Beispiel tagsüber, bekommen wir ein Problem, weil nicht genug Leute hier in Stadtlohn sind. Und dann können wir entsprechend gegensteuern, dass wir bei gewissen Einsatzstichworten tagsüber einfach mehr Leute alarmieren zum Beispiel.
Ja.
Und das werten wir immer aus und passen das entsprechend an.
Also klappt das eigentlich ganz gut, oder?
Ja. Doch, eigentlich schon. Es wird schwieriger, weil eben, wie gesagt, viel mehr Leute mobiler sind, aber im Moment kommen wir noch ganz gut klar damit.
Mhm. Passend dazu vielleicht noch die Frage, ihr habt ja kürzlich den Ehrenamtspreis von der Stadt und der Sparkasse Westmünsterland verliehen bekommen und auch die Jugendfeuerwehr wurde da explizit geehrt. Habt ihr oder gibt es die Herausforderung, Nachwuchskräfte zu gewinnen oder wie sieht es im Bereich der Jugendarbeit aus?
Also die Jugendfeuerwehr haben wir ja vor 11 Jahren gegründet und die ist mittlerweile ein ganz wichtiger Baustein bei uns. Wir haben ungefähr jetzt seit der Gründung, jedes dritte Mitglied kommt aus einer Jugendfeuerwehr seitdem. Mhm. Und es ist nicht schwierig, die Jugendlichen zuerst zu bekommen. Die können also ab dem Alter von 12 Jahren ungefähr eintreten. Mhm. Und da haben wir auch eigentlich immer eine Warteliste. Mhm. Sodass wir eigentlich da nicht die Probleme haben. Aber dadurch, dass später, wenn die Jugendlichen dann im Alter von 17, 18 Jahren in die Einsatzabteilung gehen, das ist oft eben auch der Zeitpunkt, wenn Ausbildungen anfangen, die Schule endet. Ja. Und wenn sich da beruflich natürlich dann etwas ändert, ist es heute schwieriger, die dann auch bei der Stange zu halten.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen funktioniert das schon noch. Also die meisten bleiben dann auch erstmal dabei und wie gesagt, dann muss man halt schauen, wie sich das nachher bei denen beruflich oder auch privat natürlich weiterentwickelt. Mhm. Aber grundsätzlich haben wir erstmal keine großen Nachwuchsprobleme.
Das klingt gut. Vor allem, ich habe gerade gedacht, wenn man den Wohnort wechselt, also jetzt wegen der Arbeit oder wegen des Studiums, ist es wahrscheinlich auch schwierig, die Leute dann, also es kann ja auch gar nicht funktionieren, dann irgendwie weiter bei euch tätig zu sein, oder?
Ja, genau. Also wenn die Leute hier wohnen, dann funktioniert das noch. Dann sind die halt zum Beispiel tagsüber nicht verfügbar. Aber wenn die natürlich hier nicht mehr wohnen, ist es schwierig. Aber auch da gibt es mittlerweile, weil die Probleme haben ja alle Kommunen und da gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten, dass zum Beispiel jemand, der in einer anderen Feuerwehr ist, aber tagsüber hier arbeitet, also der umgekehrte Weg, dann auch hier Einsätze mitfährt. Also auch das haben wir. Mhm. Und Leute von uns, die auswärts arbeiten, sind da zum Beispiel tagsüber dann auch mit eingebunden in die Einsätze.
Ach cool, das wusste ich gar nicht. Also sprecht ihr euch da so ein bisschen oder läuft das dann von Feuerwehr zu Feuerwehr oder wie
sprecht ihr das? Dann spricht man sich innerhalb der Wehrführung ab und klärt das dann ab, ob das möglich ist, weil das ja auch alles versicherungstechnisch und so weiter abgesegnet sein muss. Aber diese Möglichkeit besteht seit ein paar Jahren und die wird auch genutzt.
Okay, cool. Ja, vielen Dank für die vielen Infos. Ich glaube, dass es ziemlich interessant ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Gast zu sein.
Ja, gern geschehen.
Ja, nachdem Markus Fennemann uns gerade über seine Arbeit bei der Feuerwehr erzählt hat, sitzt mir gegenüber jetzt unser Bürgermeister Berthold Dittmann. Hallo Herr Dittmann.
Hallo Frau Giebel, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, wir sprechen heute über die Berkelbrücke oder haben das Thema mitgebracht, weil es vermutlich auch viele Stadtlohnerinnen und Stadtlohner betrifft, aber auch Leute, die von auswärts kommen und durch Stadtlohn fahren müssen. Seit einigen Wochen ist die Berkelbrücke im Verlauf der L572 an der Grabenstraße gesperrt. Und diese wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Und warum muss die Brücke überhaupt abgerissen werden?
Ja, das fragen sich sicherlich viele. Das Bauwerk stammt bekanntlich aus dem Jahr 1942 und entspricht jetzt einfach nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Da es sich um eine Landstraße handelt, gibt es ja NRW-weit momentan Überprüfungen der Brücken. Und in diesem Zusammenhang ist halt aufgefallen, dass unsere Brücke eben nicht mehr diesen aktuellen statischen Anforderungen entspricht. Und wir haben es ja jetzt auch in Dresden gesehen, letzten Endes kommen die Brücken dann irgendwann mal in die Jahre.
Mhm. Richtig, und dann macht es auch Sinn, diese zu erneuern.
Genau.
Wie lange sollen die Arbeiten noch dauern?
Ja, geplant ist, dass die Arbeiten bis Mai 2025 fertiggestellt sein sollen. Bis dahin muss halt eben auch müssen wir die Umleitung ertragen. LKWs, die mehr als 16 Tonnen haben, müssen Stadtlohn ja schon seit geraumer Zeit sehr weit umfahren. Aber ich hoffe mal, dass wir auch bis Mai 2025 fertig sind. Das hat sich ja auch bei der Renovierung der städtischen Mühlenbrücke gezeigt, dass man sich an die Zeitpläne gehalten hat.
Genau, Sie haben ja gerade schon über die LKWs gesprochen. Hier ist es auch noch wichtig zu sagen, dass es sich um das tatsächliche Gesamtgewicht und nicht das zugelassene Gesamtgewicht handelt. Richtig, das war ja vorher ein bisschen anders.
Ja, genau. Also es war anfänglich anders beschildert und es hat dann Hinweise aus der Bevölkerung gegeben und wir haben uns dann an Straßen NRW gewandt und die haben das dann auch relativ schnell aufgenommen oder angenommen und dann auch abgeändert. Das fand ich, ist richtig gut gelaufen.
Und ist auch für die Betriebe vor Ort enorm wichtig gewesen, die Entscheidung.
Absolut, absolut.
Ja, Sie haben gerade schon über die Mühlenbrücke oder die städtische Mühlenbrücke gesprochen. Die musste vorab ertüchtigt werden. Das war ja, glaube ich, so im August oder im August oder Juli wurde das ja gemacht. Was wurde da genau gemacht?
Ja, auch da war es natürlich die Statik. Also es wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten vorgenommen, damit die Brücke, wie gesagt, die zusätzliche Belastung, die sie ja, für die sie eigentlich gar nicht ausgelegt ist, dann auch tragen kann. Ja, und es kam dann noch ein neuer Strich dazu und es wurde auch noch eine Gasleitung verlegt. Das machte in dem Zusammenhang dann auch nochmal Sinn. Ja, und jetzt ist die Brücke in der Lage, zumindest den Umleitungsverkehr dann auch entsprechend aufzunehmen. Und ja, schön.
Wie sieht denn der Bauablauf im Groben aus? Wie können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das vorstellen?
Ja, zunächst mal wird die Baustelle ja eingerichtet, das ist ja auch erfolgt.
Ja.
Vor der Brücke kann man das ja schon sehen, diese ganzen kleinen Häuschen, die da sind. Und ich sag mal, man kann jetzt auch schon wahrnehmen, dass da umfangreiche Arbeiten vorgenommen werden. Dann wird, ja, ich sag mal, dem Grunde nach die Brücke abgerissen und sukzessive wieder aufgebaut. Und was vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis ist, die Ampelanlage am Molkereiweg wird in dem Zusammenhang halt auch mit installiert. Das ist vielleicht auch nochmal eine positive zusätzliche Meldung an der Stelle.
Der Neubau wird ja von Straßen NRW durchgeführt, deswegen kommen keine Kosten auf die Stadt und zu. Wir müssen zwar mit den Folgen der Baustelle leben, aber wir müssen erstmal nichts bezahlen, oder?
Ja, genau. Wir müssen mit viel Geduld bezahlen momentan, wenngleich ich sagen muss, also es mit dem Verkehrsfluss, es läuft verhältnismäßig gut den Umständen entsprechend. Es ist richtig, auf die Stadt kommen keine Kosten zu. Es sei denn, wir hätten jetzt irgendwelche Sonderwünsche gehabt, aber dem ist nun mal nicht so. Und die Kosten übernehmen Straßen NRW oder das Land und die liegen bei überschlägig 3 Millionen Euro.
Okay. Und wird die neue Brücke sich irgendwie optisch von der alten Brücke unterscheiden oder wird die jetzige Brücke quasi abgerissen und nochmal genauso neu aufgebaut?
Ja, nicht ganz. Also es wird in Zukunft keinen Mittelpfeiler mehr geben. Das ist vor allem in Bezug auf den Hochwasserschutz sinnvoll. Damit ist der Durchlauf breiter, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelches Treibgut da bei Hochwasser durchläuft, dann kann sich das da nicht verkanten. Die Fußwege auf beiden Seiten werden um rund 1 Meter breiter gemacht. Naja, und insgesamt ist es halt dann, das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte, die uns auch sicherlich die uns auffallen werden.
Ja. Jetzt kommen wir mal auf den ökologischen Aspekt zu sprechen. Zur Vorbereitung des Baufeldes mussten ja 3 Linden gefällt werden und ein Heckenbereich wurde entfernt.
Ja, das ist richtig. Also man wird aber eine Ersatzbepflanzung vornehmen. Das wird aber an gleicher Stelle nicht möglich sein. Dennoch hat Straßen NRW sich da zu verpflichtet. Ich sag mal, was in dem Zusammenhang halt eben wichtig ist, dass man sagen muss, insgesamt ist die Maßnahme eine große Herausforderung für alle Menschen hier vor Ort. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, weil es sozusagen die einzige Verbindung, zumindest so im Durchfahrtsbereich ist, als diese Umleitung hinzunehmen. In dem Zusammenhang muss man natürlich sagen, was mir nochmal wichtig ist, ist der ganze Umleitungsverkehr oder Umgehungsverkehr, so nennen wir es mal. Nicht Umleitungsverkehr, sondern Umgehungsverkehr. Ja. Natürlich wissen die Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner, wo man langfahren kann. aber wir haben natürlich auch schon Rückmeldungen vom Hessenweg, aber auch vom Beethovenring, Schanzring. Ich würde einfach an alle appellieren, sich dann wenigstens, wenn sie schon die Umleitung nutzen oder die Umgehung nutzen, dann auch an die Verkehrsregeln zu halten. Ja. Also wir haben schon echt viele negative Rückmeldungen, dass dort sehr schnell gefahren wird. Und insgesamt brauchen wir, glaube ich, da jetzt momentan alle eine ganze Menge Verständnis füreinander. Ja, und auch, dass die Radfahrerinnen und Radfahrer, wenn sie denn dann über die städtische Berkelbrücke fahren, oder passieren, wenn sie die passieren wollen, dass sie dann halt eben auch vom Rad absteigen, weil ansonsten kommt es halt zu brenzlichen und gefährlichen Situationen.
Ja. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, weil wir auch schon häufiger Rückmeldungen bekommen haben oder auch schon selbst erlebt haben, dass es da zu gefährlichen Situationen gekommen ist, dass die Leute, die die Brücke passieren wollen, auch absteigen bitte und ihr Fahrrad schieben.
Ja, auch im Kreuzungsbereich muss man sagen, also wo die Mühlenstraße auf die auf den Pfeifenhofen Burgstraße trifft, da ist es auch so, dass die Radfahrer sich auch schon an die vorgegebenen Regeln da halten sollten, weil ich habe es selber auch schon ein paar Mal erlebt, da waren ein paar brenzliche Situationen, weil Radfahrer da waren, wo sie eigentlich hätten gar nicht sein dürfen. Richtig. Und das ist schon echt gefährlich.
Ja. Richtig. Mhm. Ja, natürlich fragen sich viele auch, warum wird der Knotenpunkt bei Bergen nicht gleich mitgemacht, wenn die Brücke eh schon abgerissen wird und neu gebaut wird und da schon eine große Baustelle ist.
Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Die Frage habe ich tatsächlich initial auch gestellt. Ja, im Grunde genommen ist es so, das sind zunächst mal zwei verschiedene Projekte für das Land. Aber es ist ja eine Kreuzung von zwei Landstraßen, also die L608 und die L572 kreuzen da ja. Und Straßen-NRW hat das nicht für sinnvoll erachtet. Zudem ist es ja so, dass wir auch noch die gesamte Burgstraße anheben müssen im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts, beziehungsweise eigentlich geht es da ja eher auch um Starkregenvorsorge, beziehungsweise ja die Folgen dann, dass die auch bekämpft werden. Es gibt Planungen, die L608 vom Kalter Weg bis auf den Knotenpunkt hin, wie gesagt, jetzt zu sanieren. Und dann soll auch der Knotenpunkt, wie gesagt, mitgemacht werden. Und für mich war das dann am Ende auch akzeptabel. Und ob es dann am Ende zu einem Kreisverkehr kommt oder ob eine Ampelanlage gebaut wird, das steht momentan auch noch nicht hundertprozentig fest. Da sind die Experten momentan noch so im Austausch.
Ja, danke für die vielen Infos. Wir werden die Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald es was Neues zu berichten gibt. Und ja, das wäre es, glaube ich, von unserer Seite zum Thema Bergebrücke.
Ja, bitte und herzlich gerne.